Fahrgäste willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das pfeift. Das pfeift. Das pfeift.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Also ich bin jetzt nicht irgendwie der FDA-Sprecher oder sowas. Ich habe mich bereit erklärt, diese Vorstellung hier zu halten. Also ich glaube, ich stehe soweit im Stoff. Ich bin hier aber auch im Sinne vom anarchistischen Radio eingespannt und zig anderen Sachen. Also wenn das jetzt teilweise ein bisschen holprig ist, bitte ich das zu entschuldigen. Ich glaube trotzdem, ist eine schöne Sache wert. Eben ging das noch mit, genau, wie wird sich der Vortrag gliedern, also die FDA als anarchistische Föderation steht in einer bestimmten Tradition, nämlich so der Richtung des anarchistischen Föderalismus und was das ist, will ich mal kurz vorstellen, das Inhaltliche dazu dann auch im Anschluss, die Prinzipien der FDA vorstellen. Also inhaltliche Eckpunkte. Was ich rausnehme, was eigentlich in die Präsentation reingehört, ist die Geschichte des anarchistischen Föderalismus im deutschsprachigen Raum. Das ist eigentlich auch sehr interessant, aber ein bisschen zäh und können wir hinterher drüber reden, wenn das jemanden interessiert, oder nochmal über die Folien drüber gucken, aber ansonsten würde ich das an dieser Stelle rauslassen wollen. Was dann ja sicherlich viele interessiert, ist irgendwie, wie hat sich jetzt diese Föderation eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt, wie funktioniert die praktisch, wie kann man sich da drin einbringen, so wie läuft da die Zusammenarbeit ab. Dann würde ich mal einen kurzen Abriss geben über bisherige Aktionen und Kampagnen, die gemacht wurden, wobei ich sagen muss, die FDA als Vernetzung ist jetzt nicht irgendwie so eine Plattform, die über allem steht. Das heißt, die FDA, was die FDA macht, ist eigentlich das, was die einzelnen Gruppen machen. Und das kann ich jetzt oder will ich jetzt nicht im Detail irgendwie für jede Gruppe aufzählen. Also das werden so die größeren Sachen sein, die kooperativ gelaufen sind, also als Zusammenarbeit zwischen einzelnen Gruppen oder auch der gesamten FDA. Dann werde ich kurz was zur internationalen Vernetzung sagen. Die FDA ist Mitglied der IFA, das ist die Internationale der Anarchistischen Föderation. Ein Konstrukt, was es so seit 1968 gibt und was man diesem Konstrukt auch zum Teil anmerkt. Aber es ist auf jeden Fall da, es ermöglicht viele Handlungsoptionen und antinationale Kontakte. Und das hat man ja auch gerade gesehen, also zum Beispiel stehen wir da in direkten Kontakt eigentlich auch mit der tschechoslowakischen anarchistischen Föderation, wo eben ja dieser Input geleistet wurde, haben da gebracht wurde, haben da auch sofort auf die Repression reagiert hier, und das sind gute Kontakte auch für Übersetzungen und alles mögliche, aber da komme ich dann zu. Am Ende würde ich noch was sagen, wie das funktioniert mit Mitgliedschaft in der FDA. Da gibt es viele Anfragen, da gibt es auch immer viele, viele Mails, wo das angefragt wird von Gruppen, von Einzelpersonen und so weiter. Möchte hier was zu sagen, aber dann würde ich den Input beenden und dann vor allem hier in die Diskussion starten, beziehungsweise in Erfahrungsaustausch, wo es eben so ein bisschen darum geht, was für Perspektiven hat eigentlich so eine anarchistische Organisierung, Mobilisierung gerade hier im Kontext Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie kann man sich überhaupt organisieren? Wie kann man sich vernetzen? Was haben diese einzelnen Formen jeweils für Stärken und Schwächen? Genau, das würde ich dann nochmal genau auf einer Folie vorstellen, um in die Diskussion einzuleiten. Das ist von mir aus aber jetzt nicht fest vorgeschrieben. Also wenn sich hier abzeichnet, dass das andere Themen irgendwie mehr von Interesse sind oder mehr im Fokus stehen sollen, dann können wir das ändern. Das ist ein Vorschlag von mir, aber das ist jetzt nicht irgendwie bindend. Genau. Der anarchistische Föderalismus ist, genau, wenn man sich, also ihr wisst, es gibt eine ganze Vielzahl von anarchistischen Strömungen. Das unterscheidet sich eigentlich auch vom Marxismus, wo man ja eher so eine Tendenz hat zu einer totalisierenden Theorie und einer Zuspitzung der Analyse, die möglichst alle Phänomene erklären soll und wo dann halt automatisch die Tendenz entsteht, eigentlich so eine reine Lehre generieren zu wollen. Das ist beim Anarchismus anders. Da besteht im Allgemeinen eine sehr große Offenheit für verschiedene Praktiken und Theorieansätze aus verschiedenen Richtungen, die nicht notwendigerweise auf eine Wahrheit zugespitzt werden müssen, aber natürlich auch in der Kontroversität und in einem Diskussionsprozess untereinander und nicht im Hinblick so auf so eine postmoderne X-Beliebigkeit, dass man jede Meinung irgendwie haben kann und das hat dann auch seine Berechtigung und da muss man auch nicht weiter darüber diskutieren. Also nicht in dem Sinne zu verstehen. Man kann das eigentlich so ein bisschen zweidimensional sehen, wenn man diesen ganzen Wust an Strömung irgendwie vor sich sieht. Weiß ich nicht, Anarcha-Feminismus, Öko-Anarchismus oder auch Syndikalismus, also Anarcho-Syndikalismus. Man kann sich da irgendwie ein bisschen mehr Klarheit schaffen, indem man sich vorstellt, dass man das eigentlich so gliedern kann in verschiedene Organisierungsansätze. Also wie der Syndikalismus, der eben darin sieht, dass ein Transformationsprozess oder auch die künftige Gesellschaft eben aufgebaut sein wird durch eine Organisierung an den Arbeitsstätten, eine Übernahme der Kontrolle über die Produktionsmittel und darauf basierend eben über eine Gewerkschaftsföderation eben dem Aufbau von einer Hierarchie freieren anarchistischen Gesellschaft. Oder eben auch im Plattformismus dann andersrum, dass es eben eine sehr stark ideologische Plattform geben muss, wo andere vorwerfen, das ist eine Bolschewikisierung des Anarchismus und so weiter. Die Leinwand kommt runter, schön. Das können wir mal weiter beobachten, wenn das Ganze abfällt, müssen wir uns dann mal drum kümmern. Ja, geh ruhig ins Bild.
Nein!
Ist okay, ja. Ja, ich denke schon. Wenn ihr dazwischen irgendwas nicht lesen könnt, dann sage ich es auch gerne. Genau, der anarchistische Föderalismus geht eigentlich direkt von so einer freien Gesellschaft, also der freien Vereinbarung aus, wo man quasi sich nach der eigenen Affinität organisiert mit Mitmenschen und dann eben, und das kann dann eben, also daran hängt dann direkt auch der Pluralismus, wo ich gleich noch zu komme, und sich dann eben mit sehr dynamischen, organischen Strukturen eigentlich untereinander abstimmt und so eine Gesellschaft schafft. Was, denke ich, eigentlich auch ein sehr passender Ansatz ist für die heutige Gesellschaft, wo eben zum Beispiel kaum jemand sein Leben lang irgendwie an einem Arbeitsplatz ist. Da findet sehr viel Wechsel statt. Und man sieht und gleichzeitig weitet sich dieser Freizeitraum aus, diese Identifikation über verschiedene Bündnisse im Freizeitbereich, über eine Vernetzung, eigentlich über eine Arbeitsstätte hinaus. Das sieht man ja eigentlich auch darin, dass sich die ganzen Revolten, die es jetzt in verschiedenen Ländern gibt, und es gibt ja sehr viele außerhalb jetzt des deutschsprachigen Raums, dass die alle jenseits von klassischen Formen des Streiks oder der Mobilisierung in Fabriken stattfindet oder in Produktionsstätten, sondern eigentlich auf der Straße ausgetragen wird. Das ist ein eigenes Thema, da kann ich jetzt nicht ganz zukommen. Genau, was diesen Pluralismus angeht, der geht ja eigentlich damit einher, weil man jetzt unserer Meinung nach nicht für jede Person irgendwie die ideale Form finden kann, sich zu organisieren oder jetzt quasi wie im Rätekommunismus das quasi so von komplett durchstrukturieren kann, sondern Menschen haben verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Arten zu kommunizieren. Es gibt einfach passende Strukturen für eine bestimmte Gruppe, aber es gibt nicht das Modell, irgendwie zusammenzuleben, zu kommunizieren und so weiter. Und das ist eigentlich diesen Pluralismus zu verstehen, dass einfach dann Raum ist für ganz verschiedene Lebensentwürfe, die aber in eine Koexistenz, in Austausch treten und dann, was das Hier und Jetzt angeht, auch gemeinsam eine Bewegung bilden und einen Kampf antreten. Das bildet eigentlich auch in der in der FDA ab, also dass die Gruppen sehr, also es ist eine sehr respektierende Stimmung untereinander, aber die Gruppen sind eben unterschiedlich aufgebaut, es sind keine Sektionen oder so, FDA-Sektionen, wo immer auf eine bestimmte Art und Weise diskutiert wird, Anträge gestellt wird, sonst was, sondern die Gruppen haben die Autonomie, das so zu machen, wie sie wollen, und in der Vernetzungsebene einigt man sich eben auf eine Art der Kommunikation, der Beschlussfindung und so weiter. Wichtig ist auch das Konsensprinzip. Mehrheiten bringen ja mit sich, dass man eigentlich nicht mehr versucht, Dinge dialektisch zum Ende zu führen und Meinungen und Befindlichkeiten zu respektieren und einen Weg zu finden, der für alle, und letztendlich müssen alle in der Gesellschaft leben, respektabel ist, sondern eigentlich nur noch darauf abzielen, eine Mehrheit zu bilden, die dann halt im Grunde über Minderheiten eine Dikte. Ja, klar.
Also, was ich mich gerade frage, ist, wenn ich halt zum Beispiel Konsensprinzip auch in meiner Gemeinschaft habe und zum Beispiel bis jetzt galt, dass wir unsere Bude zuqualmen dürfen bis zum geht nicht mehr und wie jetzt, und es eigentlich jede Menge Leute gibt es, die da halt schlecht atmen von, und es halt den einen Mega-Qualmer gibt, der dann halt drauf besteht, dass er alles zuqualmen darf. Wie ist das denn eigentlich vereinbar? Also wie kriegen wir es hin, dass die Bude offen rauffrei ist? Wo wir einen haben, der sich dann halt durch sein Weg, durch das, was halt vorher so war, was aber eigentlich scheiße ist, nicht durch seinen wichtigen Status quo erhalten kann.
Also man kann sich das immer leicht vorstellen beim
Frage bitte nochmal wiederholt.
Also es war hier das Beispiel, dass halt Rauchen erlaubt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also in der Lokalität.
Status, wo der Scheiße ist und die wir durch irgendwie ändern wollen. Aber es gibt halt eins, das so super finden, bloß eigentlich ist der Status quo scheiße. Und wie kriegt man das durch ein Konsensprinzip hin, dass der Status quo trotzdem besser wird, obwohl die wenigen Profiteure vom Status quo daran festhalten wollen?
Das ist ein häufiger Zweifel eigentlich, den du äußerst am Konsensprinzip, ja. Dass man sich also vorstellt, dass es da einfach sture Personen gibt, die Tattoo kompromisslos oder halt nicht Willen zeigen, irgendwie ihre Position zu überdenken und das durchziehen wollen, irgendwie bis zur bitteren Neige. So. Aber wenn so eine Haltung auftritt, so, dann hat die meistens Gründe und weist eigentlich auch hin auf irgendwie ein Grundmisstrauen in der Gruppe, so auf nicht geklärte, also Verletzungen. Was man aber in der Praxis eigentlich sieht, ist, dass sowas im Allgemeinen, oder soweit ich das überblicken kann, nicht auftritt, so, weil so eine Person ja einen Grund hat, irgendwie darauf unbedingt zu beharren. Und es gibt ja tausend Lösungen, wie man irgendwie diesem Raucherwillen gerecht werden kann und dafür Räume schaffen kann, ohne dass das andere Leute stört und so weiter. Also es ist ein Aushandlungsprozess und eigentlich haben alle Menschen Interesse dran, irgendwie in einer Gemeinschaft zu leben, die einen respektvollen Umgang pflegt und so weiter. Und also ich kenne das nicht, dass sowas dann auf Teufel komm raus und durchgestanden wird.
Hinten ist ein Redemüll.
Ja.
Also heißt denn ein Konsensprinzip, dass alles immer einstimmig, oder gibt es da eine Minderheit von 10%, die man noch toleriert, die dagegen stimmen dürfen? Also das wäre die Frage, die zweite ist, also ich meine, es gibt doch nun in dieser Gesellschaft durchaus unterschiedliche Interessen. Kapitalisten haben andere Interessen als wir hier zum Beispiel. Und da kannst du auch keinen Konsens durch Diskussion erzielen. Das sehe ich aber nicht.
Ja.
Ja, ich glaube, eine der Grundideen ist ja, dass man selbst erstmal damit anfängt, sich anders zu organisieren. Das steht da vorne ja auch. Also man fängt an, sich freiwillig zu assoziieren mit Menschen, wo man respektvollen Umgang sozusagen pflegt, und da fängt man halt an. Die Frage, wie eine ganze Gesellschaft organisiert wird, ist eine andere, aber ich glaube, es geht darum, erstmal andere Formen, zum Beispiel der Entscheidungsfindung vorzulegen. Und ein Konsensprinzip ist jetzt eine Sache oder, glaube ich, auch eine sehr wertvolle Sache. Aber Entscheidungen werden immer ja auch anders gefällt. Ich glaube, oder für mich ist es so, dass der Fokus bloß darauf liegt. Und dass es gibt ja nicht den einen Konsens oder so. Was die Menschen daraus machen, ist ihnen ja überlassen. So, und wenn man sich aber freiwillig assoziiert und respektvollen Umgang miteinander anstrebt, gibt es ja nicht nur dieses Ja, Nein, auch Ja, auch Nein oder sowas in der Art. Sondern tun sich ganz viele Möglichkeiten auf, die Menschen in einem kollektiven Prozess entwickeln.
Ich würde auch sagen, dass es auf keinen Fall darum gehen kann, in einem herrschaftlichen Verhältnis irgendwie zwischen Herrschendem und Beherrschten einen Konsens herzustellen. So, das ist einfach, das ist wie Nationalstaatlichkeit. So, das ist einfach eine Verschleierung von ungleichen Verhältnissen in einem Diskurs. Und darum kann es nicht gehen. Also dieses Konsensprinzip funktioniert nur verbunden mit einem Anspruch auf Herrschaftsfreiheit. Also da kann nicht irgendwie der Chef mit der Belegschaft sitzen und sagen, wir machen jetzt mal einen Konsens, so, aber mir gehört hier die Bude.
Warum kann der Chef das nicht machen? Wenn der Chef Interesse an der Meinung seiner Belegschaft hat, könnte er doch trotzdem einen Konsensbeschluss machen und das mal annehmen. Ein vernünftiger Chef würde das vielleicht tun.
Ja, ich glaube, man kann den Chef einfach genau. Du kannst ja dich gerne in deine Arbeitsstelle zum Konsensprinzip entscheiden lassen, nur dann hat das für mich zur Folge, dass es halt keinen Chef mehr gibt.
Das wäre die logische Prinzip. Ist die Entscheidung vom Chef falsch und die Belegschaft hat einen sinnvollen Vorschlag, der dann auch übernommen wird. Das wäre dann auch ein Konsens, oder?
Ja,
aber ist aber nicht
hierarchie voll. Ja, nicht dann hat es einen Chef. Den muss es hierarchie voll sein.
Also die Sache ist halt die...
Also nehme ich den Anarchismus mal vorweg hier in dem Vortrag, um das mal klar zu sagen. Ich will jetzt nicht diskutieren, warum Herrschaft irgendwie nicht so toll ist und wie das mit Hierarchien steht. So ist es hier nicht Anarchismus-Einführungsvortrag, aber ich würde das, also wir können das gerne diskutieren. So. Also ich finde, das sind ja alle spannende Themen, so, die einfach immer wieder kontrovers irgendwie diskutiert gehören. Aber vielleicht machen wir den Input-Teil auch erstmal weiter und nehmen das dann mit in die Diskussion. Ja. Genau. Dieser anarchistische Föderalismus funktioniert so, dass Arbeiten, die zu tun sind, einfach auf Ebene so einer Vernetzung wie eine durchgehende Ansprechbarkeit zu gewährleisten, irgendwie Ideen nach außen zu vertreten und so, wo es einfach um Verbindlichkeiten geht. Dafür gibt's Referate, da werden Leute mandatiert von den Gruppen. Das sind aber imperative Mandate, das heißt, sie können auch jederzeit abberufen werden, die können auch keine Sachen entscheiden im Wesentlichen. Die können halt eine Kommunikation pflegen mit äußeren Gruppen oder sowas. Genau. Und dann ist Föderalismus auch im Gegensatz zum Plattformismus strömungsübergreifend. Das bedeutet eigentlich, dass die Akzeptanz relativ hoch ist, erstmal zusammenzuarbeiten, auch wenn man nicht in jedem Detail oder in allen Dingen übereinstimmt, so, weil dann einfach die grundsätzliche Ablehnung von Herrschaft und dieser Anspruch einer freien Gesellschaft halt verbindet und man das Vertrauen ineinander setzt, das dann unterschiedlich ausprobieren, ausdiskutieren zu können und so weiter. Genau, Organisierung von unten nach oben, ich denke, das ist klar.
Gibt's da Fragen zu? Sanktionen oder wie stellst du dir das vor? Weil letztendlich, man muss ja auch die Entscheidungen verlassen können, die zumindest dann herbeiführen, wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest mal, wenn sozusagen der Konsens da ist, dass der dann auch umgesetzt wird.
Es gibt, also im Plattformismus gibt es die Sanktionskonzepte, so, das gibt es im Föderalismus eigentlich nicht und in der FDA auch nicht. Und klar, es gibt Sachen, wo einfach Verantwortlichkeiten, also ich glaube, das kennen ja auch alle, die irgendwie politisch aktiv sind, aus verschiedensten Gruppen irgendwie, dass Sachen übernommen werden, also Verantwortlichkeiten, dann wird das nicht erfüllt und so weiter. Das hat natürlich auch Gründe, dass wir hier so einen politischen Raum abspalten von der ökonomischen Sphäre, wo die Einzelnen erstmal irgendwie ihre Existenz sichern müssen und halt nicht in irgendeinem kollektiven Umgebung eben aufgefangen sind und so weiter. Das hat viele Gründe. Aber das sind auch Gründe, die man irgendwie mit Sanktionen eigentlich nicht in den Griff bekommt, meiner Meinung nach. Und es gibt ja genug Möglichkeiten, Eigentlich auch. Also man lernt ja daraus in der Vernetzung so, wer kann welche Sachen gut, wer sagt vielleicht mal häufiger, ich übernehme was, aber da sieht man schon, okay, die Person überhäuft sich halt einfach die ganze Zeit. Und eigentlich sehe ich das auch in guten Gruppen so, dass das da läuft, dass dann die Gefährtinnen und Gefährten mal zur Seite gehen und sagen, ey, du stapelst dich hier wieder zu, du musst da noch das und das machen, das klappt nicht irgendwie, gib mal was ab. Ja, und so läuft das. Eigentlich basiert es auf dem Vertrauen, dass wenn man sich in sowas einbringt, man schon die Absicht hat, zusammenzuwirken, das voranzubringen.
Also Burnout ist ja ein wichtiger Punkt in der Linken, der immer wieder einfach passiert. Und da wir junge Aktivisten und Aktivistinnen oft trifft, weil man wahrscheinlich erst eine Zeit braucht, um damit umgehen zu können. Also nichts aufzuweisen, was man dann nicht erfüllen kann.
Daher haben auch die Ex-AfB-Gruppen, also anarchistische Gruppen aus Berlin, diese Game-Over-Broschüre, die da hinten liegt, die ihr euch gerne mitnehmen könnt, gestaltet, wo es eben darum geht, wie man solche Dinge wie Burnout irgendwie im Anarchismus, in aktivistischer Arbeit irgendwie umgehen kann und auch insbesondere, wie man irgendwie in diesen Strukturen älter werden kann. So, weil was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist ja einfach, dass das sehr viel Jugendbewegung immer war und dann einfach Leute wegbrechen, wo man sich fragen muss irgendwie, woran liegt das so? Und ich meine, es ist ja sicher ein strukturelles Problem. Es ist ja nicht irgendwie, es liegt ja nicht in den Einzelnen, dass die alle irgendwie böse und desinteressiert und sonst was werden mit dem Alter, so irgendwie ab 27 oder was. Genau, Prinzipien der FDA auch nachzulesen auf der Website natürlich. FDA-IFA.org. Wir wollen eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Dazu passt nicht, dass das Ganze in Nationalstaaten geteilt ist, dass irgendwie beschlossen wird, welche Menschen wohin gehen können und so weiter. Also keine Grenzen. Klassen und Staaten. Und stattdessen eben Gesellschaften zu schaffen, die auf der Grundlage der freien Vereinbarung funktionieren. Ich habe das eben ein bisschen erläutert, da geht das jetzt wieder so in anarchistisches Grundverständnis rein. Würde ich später drüber sprechen, wenn das der Bedarf besteht. Wir denken nicht, dass es irgendwie so die eine vorstellbare anarchistische Gesellschaft geben wird, wo alle Leute so und so herrschaftsfrei zusammenleben und so weiter. Also wir denken eher, dass sich das dynamisch entwickeln und weiterentwickeln wird und auch eben zwischen verschiedenen Gruppen, nicht nur lokal, so lokal kann ja Verschiedenes sein, das wäre mal wieder in so einem kulturellen Ding, aber einfach von Gruppen, die sich zusammenfinden, unterschiedliche Wege beschritten werden, um halt genauso ein Zusammenleben möglich zu machen, so wie es passt zwischen ihnen. Also es wird diese pluralistische Gesellschaft, wo aber klar sein muss, dass diese Freiwilligkeit gegeben ist, wozu einfach Formen also von Herrschaft und Ausbeutung, die jetzt aktuell vorhanden sind, nicht passen, wie eben, so steht es in den Prinzipien, kultureller, politischer, sexueller, sozialer, wirtschaftlicher und sonstiger Hinsicht. Genau, das Ganze kann nicht funktionieren, wenn nicht so gewirtschaftet wird, dass das langfristig möglich ist. Also das ist klar, bedarfsorientierte, umweltverträgliche Nutzung der natürlichen Ressourcen, Rohstoffkreisläufe, sonst was ist ja eigentlich bekannt, denke ich. Das ist ja auch echt kein Alleinstellungsmerkmal des Anarchismus, das zu fordern. Manche wollen sowas ja auch irgendwie mit dem Kapitalismus bewerkstelligen, was ich nicht glaube, dass es möglich ist. Genau. Und es geht nicht darum, irgendwie die politische Herrschaft zu übernehmen, jetzt in der Revolution, sondern in diesem revolutionären oder transformativen Umwälzungsprozess soll politische Herrschaft letztendlich abgeschafft werden und es soll möglich sein, eine Gesellschaft von unten nach oben ohne Regierung zustande zu bringen. Dazu gehört ein gewisses Menschenbild, so das ist ganz interessant, das hat sich auch im Anarchismus gewandelt und ist auch nicht einheitlich. Also so im 19. Jahrhundert war das anarchistische Menschenbild im Allgemeinen eigentlich so eine Negation, so eine Invertierung vom liberalen Menschenbild, was ja darauf aufgebaut hat, so der Mensch ist egoistisch in so einem ganz schmal gedachten materiellen Sinne so. Jeder will alles irgendwie für sich ranraffen, so will die Macht über andere erlangen und so weiter. Das ist hochdestruktiv, so lässt sich keine Gesellschaft formen. Und deshalb muss man eben staatliche Institutionen, muss man Herrschaft schaffen und so weiter, und eben auch diese Konkurrenz aufrechterhalten der Märkte, um quasi dieses negative Grundansinnen, dieses antisoziale Grundansinnen jeder einzelnen Person insgesamt in so ein gesellschaftsbildendes, konstruktives Moment umzukehren. So. Und die Anarchisten haben halt gesagt, Quatsch, so der Mensch ist von sich aus irgendwie ein nettes soziales Wesen, so will alle beschenken und hat überhaupt kein Interesse dran, sich jetzt auf so eine stupide Weise zu bereichern. Und ich meine, man kann auch Egoismus halt weiter definieren, so dass Egoismus nicht halt nur ist irgendwie, ich sitze irgendwie hinter meinem abgesperrten Gartenzaun und häufe da irgendwelche Reichtümer an, mit denen ich im Endeffekt dann auch nichts anfangen kann oder sonst was, so, sondern ist ein soziales Wesen, will irgendwie interagieren, will Anerkennung in der Menge kriegen, also in seiner Umgebung kriegen und so weiter. Was in dieses liberale Bild schon gar nicht reinpasst. Das hat aber eine Erweiterung erfahren, eigentlich so durch einen Existenzialismus im 20. Jahrhundert. Dass man erstmal sagt, der Mensch ist ein freies Wesen und kann sich in die eine wie in die andere Richtung ja, entscheiden im Grunde genommen. Das kriege ich nicht so. Und insofern steht ja auch Menschen prinzipiell in der Lage, in einer selbstbestimmten Gesellschaft zu leben. Das heißt aber nicht, dass sie sich dafür entscheiden. So. Also es liegt nicht in der Natur des Menschen, es wird nicht mehr auf so eine Natürlichkeit eigentlich zurückgeführt, so und so zusammenzuleben, so, sondern es ist eigentlich eine freie Entscheidung der Einzelnen, wie sie leben wollen, so, ob sie jetzt irgendwie sich in so einem faschistischen Rudel unterwerfen wollen, so, oder ob sie frei und selbstbestimmt mit anderen zusammenleben wollen. Ja, Camus hat das ganz, ganz weit ausgeführt mit seiner historischen Untersuchung auf der Menschen der Revolte. Das ist ganz interessant, eigentlich in der Richtung. Und der da sehr stark abweicht von so einer historischen Kausalität. Also weder im Sinne von der politischen Ökonomie, wie Marx das macht, noch im Sinne von so einem Menschenbild, was den Menschen natürlicherweise in der und der Richtung verordnet. Sondern zeigt halt eigentlich, dass ein Entscheidungsfreiraum da war und halt Entscheidungen getroffen worden sind von Menschen zu verschiedenen Zeiten. Und das Revolte eigentlich bedeutet, Nein zu sagen zu einem bestimmten Zustand, der irgendwo nicht mehr tragbar ist. Und dass diese Revolte eben auch nicht erstmal visionär ist, in dem Sinne, dass sie eine neue Gesellschaft fordert und vorwegnimmt, sondern eigentlich erstmal aus einer Negation des Bestehenden. Entweder das ist jetzt sehr philosophisch, da komme ich eigentlich auch ein bisschen ab. Genau, und in dem Sinne eben, dass es strukturelle Gründe, also man geht jetzt nicht von irgendeiner Natur des Menschen aus, dass man so und so anarchistisch zusammenleben will, sondern dass einfach bestimmte wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen, auch eine kulturelle Sozialisation eigentlich Ursache sind, der heutigen Unfähigkeit, das zu tun. Genau, es geht darum, bestimmte Aktionsformen, da wird eigentlich von uns so eine Diversity of Tactics propagiert, also wir fahren uns nicht auf eine bestimmte Aktionsform. Also fahren uns nicht da drin fest, oder sagen, es muss gewaltfrei sein oder das muss bewaffneter Kampf sein und so weiter. Also wir sehen eigentlich eher, dass eine Stärke in der Bewegung genau daraus entsteht, dass diese Bewegung auch im Alltäglichen, aber auch darüber hinaus eigentlich auf allen Ebenen geführt wird und auch im Sinne der Mittel, die Menschen leisten können. und bereit sind zu leisten. Und dass es wichtig ist, für eine Bewegung um Erfolg zu haben, dass sie sich nicht aufspalten lässt entlang der Aktionsform, sondern dass eine Solidarität darunter herrscht, eine Akzeptanz, dass die einen eben, weiß ich nicht, Nachbarschaftstreffen machen, umsonst Flohmarkt oder andere halt sich zu Theoriekreisen treffen oder andere eben auf der Straße kämpfen. Was aber klar ist, ist, dass wir eine Stellvertreterinnenpolitik, wie sie in der bürgerlichen Demokratie herrscht, ablehnen und damit auch nicht mit Parteien zusammenarbeiten oder irgendwie übers Parlament versuchen, gesellschaftliche Veränderungen zu erwirken. Also es ist eher umgekehrt daran gedacht, dass genau aus sozialen Prozessen idealerweise eben eine Veränderung des Zusammenlebens, der Kultur der Menschen und so weiter entsteht und im besten Fall eben dieser bürgerliche Staat vor sich hergetrieben werden kann. Aber dass eben keine Veränderung hin zu einer freieren und hierarchiefreieren Gesellschaft dadurch entsteht, dass man Menschen wieder die Stimme nimmt und das quasi raus aus einem militären Zirkel eben entscheidet und dann wieder von oben verordnet, was ja Parlamentarismus nichts anderes darstellt. Genau, dann geht es noch um so eine Verhältnismäßigkeit. Ja, ist auch festgeschriebene Verhältnismäßigkeit der Mittel, weiß ich nicht. Muss ich dazu was sagen?
Das Ziel muss sich in der Mitte wieder.
Kannst du mal ein Beispiel nennen? Verhältnismäßigkeit der Mittel?
Es stand früher mal in den Prinzipien, dass die FDA politische Morde ablehnt. Das war ein bisschen schräg. Das ist mal entfernt worden. Im Endeffekt eben das Mittel irgendwie kommunizierbar sein müssen, dass die auch getragen werden müssen irgendwie von einer breiteren Bewegung. Es ist im Grunde eine Absage an ja irgendwie eine avantgardistische Politik von einem kleinen Kreis, der eben um jeden Preis ein bestimmtes Ziel erkämpfen will und sich daher eigentlich auch loslöst und spaltet von einer kämpfenden Bewegung. Ich muss hier mal vorsichtig sein, was ich sage, eben wegen dem Pluralismus so. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich bin sehr vorsichtig hier so und ich glaube auch nicht, also genau, das muss ich vielleicht nochmal sagen, also ich glaube echt nicht, dass ich hier alle Meinungen in dieser Föderation hier widerspiegeln kann. So, ich versuche irgendwie ein bisschen Diskussionen und Kontroversitäten auch Raum zu geben und zu sagen, wo das halt nicht eindeutig ist, aber ich, genau.
Genau, um das geht es ja im Punkt davor, in der stellvertretenden Politik.
Ne? Genau, und ich stellvertrete hier niemanden noch, also ich fasse Diskussions- und Arbeitsstände zusammen. Und zeige euch auch, oder versucht das, so Anschlussmöglichkeiten von anarchistischer Politik. Das ist ja auch ganz witzig so, also ich meine, das sieht man hier ganz klar, finde ich, auch in den G7-Protesten so, zwischen den kommunistisch-marxistischen Gruppen so und den anarchistischen so, dass die marxistischen schnell vorne weglaufen und quasi so versuchen, sehr Leute zu agitieren und hinter ihre Analyse, hinter ihre Position zu bringen. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, aber vielleicht würden wir jetzt auch wieder widersprechen, dass bei vielen anarchistischen Zusammenhängen das so ist, dass man eigentlich weniger Leute drängt so und man denen irgendwie Input gibt, so, aber die eigentlich ihren Weg so zu Hinterfragung, Dekonstruktion von kulturellen Normen und sich eigentlich so herrschaftsfrei zu organisieren, eigentlich jeder Einzelne so diesen Weg selber finden muss. Die FDA praktisch. Es gibt so ein schönes Schaubild. Was mal kurz zusammen. Gibt es eine Frage?
Nein. Ein bisschen lauter könntest du reden.
Oh, ich habe heute schon so gebrüllt. Aber. Genau, was viele ja in so einer Föderation und überhaupt zu größeren Organisationen gruselt, ist irgendwie diese Bürokratieleiche, die man da aufbaut, so. Und irgendwie so ein Papiertiger, wo man eigentlich viel schneller einfach direkt dynamisch Sachen abklären könnte, um Dinge zu machen, so. Und dann einfach Energie verschleißt, um solchen Formalismen zu genügen.
Wie meinst du jetzt das? Dass man alles aufs Papier bringen muss, oder was?
Ja, ich meine das jetzt, also ich beschreibe jetzt erstmal Ängste gegenüber solchen Organisierungsformen, ja, die halt viele vorbringen, ja, und weshalb auch viele dem fernbleiben.
Okay.
Und es ist halt für viele, dass das für die so ein bürokratisches Monster ist, wo man irgendwie keine Lust hat durchzusteigen, wo man das Gefühl hat, ich kann doch jetzt viel schneller einfach jemanden ansprechen und irgendwas organisieren oder irgendeine Aktion machen, als mich jetzt mit so einer Struktur zu befassen. Und wenn ich mich mit so einer Struktur befasse, dann verschleißt es einfach meine Kraft. Und ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Das muss man sich ernst, das muss man ernst nehmen. Und es ist eigentlich eine Falle, denke ich, in die viele Organisierungsversuche eigentlich der Vergangenheit des 20. bis 19. Jahrhunderts so gelaufen sind. So, also eigentlich Stichwort Vereinsmeierei und sowas. Dennoch, auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, irgendwie informelle Hierarchien zu thematisieren. So, es gibt einfach Leute, die lange dabei sind. Wenn man das immer alles so organisch lässt, so, dann gibt's halt einfach so, dann bilden sich einfach Platzhirsche, die so die Kontakte haben und so weiter, die bestimmte Sachen kommunizieren oder auch nicht kommunizieren und so weiter. Und eigentlich ziemlich viel informelle Herrschaft, weshalb es eigentlich wichtig ist, irgendwie auch neue Leute einbinden zu können und bestimmte Kommunikationsabläufe transparent zu machen, sodass auch die Möglichkeit besteht, irgendwie da einzuwirken, ohne dass da irgendwas läuft, was man in dem Moment einfach nicht mitkriegt, dann ist man vor vollendete Tatsachen gestellt und so weiter. Ich finde, die FDA geht da einen ganz schönen, eigentlich erprobt sich da sehr drin und geht da eigentlich einen sehr angenehmen Weg, wie ich finde. Das können andere anders sehen, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht glauben, natürlich. Also versucht eigentlich einfach so eine organische Kommunikation, Zusammenarbeit zwischen Gruppen zu fördern und so weiter. Jetzt nicht so eine Bürokratie auf Teufel komm raus, also so ein Meta-Apparat irgendwie aufzubauen, aber trotzdem irgendwie eine Transparenz in der Kommunikation zu schaffen und so weiter. Und natürlich gibt es da irgendwie so eine gewisse Etikette und so eine gewisse Form der Entscheidungsfindung und so weiter, die ich euch hier mal erklären würde mit diesem Schaubild, dass man sich mal vorstellen kann, wie das praktisch funktioniert. Zunächst mal gibt's, da fange ich da mal so links an. Genau, ich habe hier auch nicht so ein Pyramidenschaubild gemacht, ne? Ist es ja auch nicht, ne? Also, wenn ihr gewohnt seid, sowas zu sehen als Organisationsmodell, dann das ist hier bewusst nicht gewählt. Diese gestrichelte Kreis ist irgendwie mal so die FDA, so rundherum ist die Umwelt, so manches ragt da rein, manches nicht. Links seht ihr in diesem Kasten die Lokalföderation, Gruppen oder Einzelne. Eigentlich ist es so, dass die FDA eine Vernetzung von Gruppen ist. Manche Gruppen haben sich schon lokal aufgrund von so permanenter Zusammenarbeit in Lokalföderationen zusammengefunden. Dann ist die Lokalföderation eben Mitglied in der FDA. Also wie zum Beispiel im anarchistischen Netzwerk Südwest. Und allerdings auch Einzelne. Das sind eigentlich so Ausnahmegeschichten. Aber es gibt ja Leute, die gerne irgendwie in der anarchistischen Vernetzung mitwirken wollen, aber jetzt zum Beispiel gerade mal längere Zeit am Rumreisen sind und dann nicht in der Einzelgruppe aktiv sein können. So, oder es gibt ganz viele Anfragen aus Regionen, wo es einfach noch keine anarchistischen Gruppen gibt. Also diese Zunahme eigentlich an anarchistischer Bewegung ist ja erst im deutschsprachigen Raum ein Prozess der letzten Jahre gewesen. Es gab immer wieder Versuche, das habe ich jetzt nicht, also auch nach 68 und so weiter, das habe ich jetzt vorhin ausgespart in dem Teil. Aber im Grunde ist es mal eine sehr junge Geschichte und viele finden halt erstmal, nanu?
Nein, das ist
Wie machen wir das jetzt? Nee, das ist da. Der Beamer hat sich gerade verabschiedet.
Ja, er muss abkommen.
Aber er leuchtet noch.
Ja, ich bin zuversichtlich. Ich würde vorschlagen, dass ich dann einfach mal. Das ist jetzt natürlich ausgerechnet bei dem Schaubild, ne?
Du kannst es ja beschreiben, du musst sowas wie das Radio tauglich machen.
Ja, habe ich schon angefangen, aber wenn ich das jetzt selbst nicht sehe, vergesse ich irgendwas. Wie kriege ich denn jetzt ein Fenster auf eine Seite, die ich nicht sehe?
Was
ist denn das? Ah, ich will das aber selbst auch noch sehen. Machen wir das jetzt. Ich linse mal hier so um die Ecke. Jetzt wird es hier langsam richtig romantisch. Wir können wieder Teelichter aufstellen. Es war heute übrigens so heiß, dass hier im Zelt die Teelichter geschmolzen sind. Von alleine. Also denk dran, morgen Wasser mitnehmen auf die Proteste. Genau, gibt's halt Einzelpersonen in der Vernetzung. Das sehen wir ein bisschen kritisch, weil das halt Leute schnell herausbildet, die sich jetzt nur auf so einer Vernetzungsebene einbringen. Das bringt dann halt im Grunde wieder so eine Vernetzungsavantgarde, die da viel übernimmt und dann fehlt die Rückkopplung in die Gruppen und so weiter. Dann kann sich sowas schnell zerlegen. Also da ist eher der Anspruch, wenn sich Einzelne anschließen aus Regionen, wo es noch nichts gibt, dass es eben Hilfe und Unterstützung gibt, irgendwie wie anarchistische Strukturen in der Umgebung aufzubauen. Aber wir wollen eigentlich nicht einen Aktivismus, der so das eigene Umfeld, also das ist auch nicht eigentlich die Vorstellung von Anarchismus, der halt den eigenen Alltag, das eigene Umfeld halt ausklammert aus dem Aktivismus und dann halt auf so einer metapolitischen Ebene irgendwie so durch die libertäre Anarcho-Prominenz der einzelnen Regionen irgendwie so durchsurft. Also das ist eigentlich zu vermeiden, aber es gibt Einzelpersonen. Die meiste Diskussionsprozesse, die meiste Vernetzung läuft im Grunde über so ein Forum und inzwischen auch die Beschlussfindung, weil man damit ständig Beschlüsse fassen kann. Sonst ist man, also es gibt dreijährige Treffen, da komme ich gleich zu, aber über diese Internetkommunikation kann man mit einer bestimmten Entscheidungsfrist halt Entscheidungsvorschläge bringen und die dann umsetzen, beziehungsweise man kann sich da einfach so zusammenfinden, um Sachen zu machen zu können, auf Ressourcenpooling zurückgreifen und so weiter, was ja auch ganz rege genutzt wird. Das ist aber, also so eine IT-Kommunikation ist nicht verbindlich, so irgendwie fehlt da auch das Vertrauen, man kann nicht mit irgendwelchen Nicknames zusammenarbeiten und so weiter, deshalb ist nach wie vor und weiterhin, und es gibt jetzt auch mehr Treffen als früher noch, sind die Treffen wichtig. Aus diesen Treffen ist aber eigentlich dieser, es werden Anträge bestellt und irgendwelche Beschlüsse gefasst, rausgenommen. Also die Beschlüsse werden übers Forum gefällt und das Treffen ist eigentlich wirklich ein Raum, um sich mit netten Gästegruppen. Nee, hier ist ja auch Licht, also wir haben Strom.
Der Beamer muss einfach nur auskühlen, der geht in 10 Minuten wieder an oder so. Okay.
Beziehungsweise der leuchtet. Mal gucken, was der ist. Den Beamer ist auch zu heiß. Genau, und ich finde diese Treffen machen richtig Spaß, das sagen aber, also ich habe kaum was anderes gehört. Na? Hallo? Lampe? Ist eigentlich ein Raum, was ist hier nochmal? Oder sind auch manchmal anderssprachige Leute da von sozialen Kämpfen woanders, geben da einen Input. Ist also sehr, wie so ein Kongress eigentlich, sehr inspirierend. Man findet sich zu Arbeitsgruppen zusammen, arbeitet zu bestimmten Themen, wie jetzt halt G7 viel in der letzten Zeit. Oder auch zur Gaidao oder Zeitung, die findet ihr hier auch. Genau, und das Einzige, was eigentlich noch verbindlich über die Treffen läuft an Entscheidungssachen, sind Mitgliedschaftsanfragen, so, weil das daran gekoppelt ist, dass man sich mal mit den Leuten unterhält. Es ist de facto, also eigentlich sind es Delegiertentreffen, das ist aber offen für alle Mitglieder, weil es eigentlich auch durch die räumliche Entfernung und so nie so ist, dass wir bis jetzt einen Treffensort hatten, wo man hätte sagen müssen, jetzt kommen mehr, als wir beherbergen können oder so. Also eigentlich versuchen wir, also eigentlich sollte da jede Person, die kommen will, auch kommen können. Und das war bis jetzt auch immer so.
Aber dann entstehen dann trotzdem Beschlüsse.
Die entstehen übers Forum.
Wo auch jeder kommt da. Oder delegiert.
Nee, Forum ist kein Treffen, das ist dann IT.
Ach so.
Das ist wirklich im Sinne von Internetforum zu verstehen. Genau, ach so, und auf dem Treffen werden auch die Referate mandatiert. Ich hoffe, das sind jetzt alle, die es gerade gibt, darunter. Und ich hoffe, das ist aktuell. Das ist das Internationale, das kommuniziert eben insbesondere mit der IFA, hatte ich ja schon kurz gesagt, das ist diese internationale Vernetzung. Das Referat Organisation, das ist somit das Wichtigste. Das sorgt halt dafür, dass das Forum irgendwie strukturiert ist, dass Kommunikationsabläufe strukturiert ablaufen, guckt, was in eine Mailingliste rein muss. Pflegt aber auch Kontakte zu anderen Gruppen. Dann gibt es das Referat Öffentlichkeit, kann man sich ja denken, Infomaterial und Distribution und bearbeitet eben so Presse und andere Anfragen. Also es gibt auch viele Anfragen aus dem wissenschaftlichen Bereich irgendwie, wo Leute was so zu anarchistischer Bewegung irgendwie bearbeiten, entweder historisch oder aktuell oder zu sozialen Kämpfen und solchen Sachen. Website erklärt sich selbst und Finanzen auch. Assoziierte Projekte ist jetzt ein neues Referat noch, weil es in der FDA nicht nur Mitglieder gibt, die halt wirklich mitwirken, sondern quasi auch so Freunde der Vernetzung, die jetzt bei sich keine Kapazität gerade sehen oder erstmal sich langsam rantasten wollen, voll mitzuwirken oder sagen, hier auf unseren Treffen hat das eigentlich einfach keinen Platz, so wir sind ja sehr lokal aufgestellt, wir kriegen das nicht mit, sich damit zu beschäftigen, aber wir wollen irgendwie Teil von so einer größeren Struktur sein oder wir wollen auch das Ressourcenpooling mitnutzen, so was sie mitnutzen können. Und das sind assoziierte Projekte. Und da haben wir festgestellt, dass dadurch, dass die eben nicht diese Kapazitäten haben, sich voll zu beteiligen, einfach ganz die abgehängt werden im Grunde in der Kommunikation. Und deshalb gibt es da jetzt ein eigenes Referat, was dort ein bisschen nachfragt irgendwie, wie läuft's bei euch irgendwie. Wir haben jetzt eine Kampagne da und dazu angefangen, habt ihr nicht ein Interesse daran mitzuwirken? Das ist doch genauso euer Themengebiet und so weiter. Ja, diskutieren, planen, Kampagnen, Bündnisse, das ist sowas, wie wir jetzt hier sind. Das ist eine Kampagne zum Beispiel. Da ist ja auch diese schöne G7-Broschüre daraus entstanden, von denen es jetzt auch keine Exemplare mehr gibt, genauso wie von den Turnbeuteln. Ein bisschen besonderes Projekt ist diese Gaidao, das ist unsere Zeitung, die monatlich erscheint. Die ist auch offen für externe Leute eigentlich. Wir posten ja auch viele externe Artikel, aber auch in der Mitarbeit. Und ist als Gruppe, als Redaktion so halbautonom. Also ist schon die Zeitschrift sowas schon, also muss irgendwie berichten an die Treffen und aber ist jetzt eigentlich sehr frei da drin, irgendwie Artikel reinzunehmen, nicht reinzunehmen und so, aber alles, was die machen oder was die diskutieren, ist transparent für die ganze Föderation, da können sich auch alle dran beteiligen. Genau, als so ein halb autonomes Projekt. Und das wollen wir ja eigentlich auch, also wir wollen jetzt nicht so ein damit nicht nur so ein Sprachrohr schaffen, sondern eigentlich auch eine lebendige Zeitung, die irgendwie aktiv gestaltet wird, so wo es externe Beiträge draus gibt, wo kontroverse Diskussionen geführt werden. Also wir haben jetzt, das haben wir ziemlich häufig, ich weiß nicht, wenn ihr die mal lest, irgendwie, dass sich teilweise über mehrere Ausgaben so ein Schlagabtausch, ist glaube ich zu martialisch gesagt, aber so ein Hin und Her zu bestimmten kontroversen Themen finden wir irgendwie. Ja, Nationalismus, Antisemitismus war viel. Genau, habt ihr Fragen zur praktischen Arbeit der FDA? Okay. Puh, Kampagnen. Ich gucke da gerade mal so drüber. Ich glaube, ich will euch das nicht alles vorlesen. Genau, am M31 haben wir uns beteiligt. In Saint-Imier waren wir ein anarchistisches Welttreffen, das war ja riesig, also mit mehreren tausend Leuten und auch echt von weit her angereist, irgendwie aus Afrika, aus Lateinamerika und so weiter. Dort hatten wir einen Stand, da haben wir Vorträge gemacht und so weiter. Genau, ab und zu werden irgendwelche Bücher rausgebracht, wo eben so Leute aus der Föderation oder aus dem anarchistischen Bereich gemeinschaftlich was publizieren wollen und so, wenn wir das sympathisch finden. Genau, was jetzt schon fast Tradition hat, da gab es verschiedene Infotouren, ist halt, dass wir so die Aktivitäten in Weißrussland, in Belarus sehr stark unterstützen, weil es da eben anarchistische Strukturen gibt und auch direkte Aktionen gab und so weiter und es ist dort eben ein sehr autoritäres, diktatorisches Regime. Und die sind von starken Repressionen, Gefängnisstrafen und so weiter ausgesetzt. Deshalb finden wir das eigentlich wichtig, die zu unterstützen. Das ist ja auch so die letzte klassische Diktatur im europäischen Gebiet. Die anarchistische Buchmesse Mannheim, die war jetzt gerade wieder dieses Jahr, die ist alle 2 Jahre. Ist die einzige, glaube ich, in der Bundesrepublik und eine von 2 im deutschsprachigen Raum. Es gibt noch eine in der Schweiz, glaube ich. Ist eigentlich immer sehr groß und interessant mit Vorträgen. Wird von der anarchistischen Gruppe Mannheim organisiert, aber die sind ja auch in der FDA und das ist ein großes Ereignis. Also da gibt es ganz viel Unterstützung von überall her. Also gab es auch eine Sonderausgabe von der Gaidao dazu und Programmheft und so. Eigentlich Einheitsfeierlichkeiten in Stuttgart, Zeit für Plan A, Kampagne. Genau im Ruhrgebiet hat sich eben, haben sich jetzt sehr stark anarchistische Strukturen in verschiedenen Städten aufgebaut, haben sich auch zusammengeschlossen, Anarchistische Föderation Rhein-Ruhr. Und das begann eigentlich irgendwann, oder es begann nicht, aber es wurde eigentlich so mit angeschoben, auch mit dieser Zeit für Plan A Kampagne, wo eben so ein bisschen lokal anarchistische Ansätze vorgestellt wurden. Es ist Vorträge, Diskussionsveranstaltungen gab. Genau, im letzten Sommer Antimilitarismus-Kampagne. Der IFA wurde auch aus der FDA mit unterstützt. Also da hat sich die IFA fürs Jahr so einen Themenschwerpunkt gesetzt und wir haben da auch viel zu beigesteuert. Die Messe in Bochum. Es gab auch welche, die sich die extra nach Sao Paulo gefahren sind und sich dort an der anarchistischen Buchmesse beteiligt haben. Ja, nochmal Mannheim. Genau, aktuell unterstützen wir gerade die Arbeit von der russischen Gruppe, die Emma Goldmans Autobiografie Gelebtes Leben das erste Mal ins Russische übersetzen will, was wir ein sehr unterstützenswertes Projekt finden, weil dort eigentlich sehr interessante Ideen und Positionen drin stehen zu der Entstehung der Sowjetunion und eigentlich einer sehr frühen Kritik daran und einer sehr frühen Analyse daran, was eigentlich sehr, gerade dort sehr spannend sein, also ist und gerade aus dem Grunde denke ich auch nie vorher ins Russische übersetzt worden oder verfügbar gemacht worden. Und das ist ein schönes Projekt, ich muss auch sagen, eigentlich immer noch flüssig zu lesen, das Buch, so, obwohl das jetzt auch in die Jahre kommt. Ja, das ist jetzt ein bisschen größer mal aufgemacht, weil wir ja auch hier gerade sitzen, Beteiligung an den G7-Protesten, so haben wir gemeinschaftlich diese Broschüre mit verschiedenen inhaltlichen Texten erarbeitet, Plakate überall hin verschickt, also groß mobilisiert im deutschsprachigen Raum, es gab Infoveranstaltungsreihen, Aufkleber, wir haben uns am Bündnis hier beteiligt, an der Camp Orga, wir machen jetzt diesen Radio-Podcast jeden Tag, also um hier eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, was eine ziemliche Herausforderung ist, weil wir den jeden Tag aufnehmen und dann abends gleich schneiden und hochladen müssen. Das ist krass, oder bin ich gespannt, ob das jetzt auch noch jeden Tag funktionieren wird. Genau, und es gab so regionale Aktionstage, also zum Beispiel in Frankfurt-Oder, die haben da ganz viel gemacht und so, aber ich glaube auch im Ruhrgebiet und ich weiß nicht wo noch. Genau, und immer wieder kommen verschiedene Sonderausgaben der Gaidao raus zu aktuellen Themen, die wir wichtig finden eigentlich für einen anarchistischen Diskurs. Zum Beispiel haben wir irgendwie im vergangenen Jahr mal festgestellt, dass ein ganz großer Knackpunkt daran ist, anarchistische Ideen zu verbreiten, dass irgendwie so ein Vakuum in der ökonomischen Richtung besteht, dass man immer so sagt, ja, dann kann man ja irgendwie tauschen oder sich... man kann nicht tauschen, Entschuldigung. Totaler Quatsch, totaler Fauxpas. Man kann sich da irgendwie beschenken, so man lebt halt solidarisch zusammen. Es gibt ja auch so Umsonstecken und sowas. Und damit ist es für viele, haben wir das Gefühl, in der Bewegung so getan mit der Ökonomie. Aber genau so kann man Leute, die einfach abhängig sind von den ökonomischen Verhältnissen, so die sehr spezialisiert sind auf dem Bereich und einfach Angst haben müssen vor Veränderung, solange dort kein Konzept da ist, irgendwie der ökonomischen Existenzsicherung und so weiter, haben wir gedacht, so, da muss es irgendwie viel mehr Diskussionen rumgeben und da muss eigentlich mal eine Diskussion angestoßen werden, da muss mal nachgeforscht werden und das ist jetzt zum Beispiel die solidarische Ökonomie-Sonderausgabe, die bald rauskommt, wo eben einige theoretische Überlegung zusammengefasst wird. Das kann sicherlich nur ein erster Schritt irgendwie in einem Diskurs in der Richtung sein. Und dann aber auch Aktivistinnen von uns, verschiedene Kollektivbetriebe und solidarische Ökonomie, solidarische Landwirtschaftssachen und Kooperativen und so besucht haben und dort eigentlich mal wirklich Feldforschung betrieben haben, irrsinnig lange Interviews geführt haben, die transkribiert, ausgewertet, so daraus sind Texte entstanden, die das mal analysieren. Also könnt ihr euch besorgen, die kommt bald raus und das ist, glaube ich, sehr spannend. So viel zur praktischen Arbeit. Ach so, Fragen? dauert doch wieder länger als gedacht. Genau, die IFA ist eben diese weltweite Vernetzung. Die ist 1968 in Carrara gegründet worden, hat seitdem sehr wenig Veränderungen in der Struktur erfahren und ist deshalb eigentlich gerade für so Jüngere, wollte ich fast sagen, ich bin jetzt auch schon fast älter, Leute, ist die sehr gewöhnungsbedürftig in ihren Strukturen, bin ich jetzt aber auch nicht Experte drin. Die hat alle 4 Jahre einen Kongress, da kann die eigentlich nur Entscheidungen treffen. Das ist ein Witz bei der heutigen Politik, irgendwie alle 4 Jahre sich mal zu irgendwas entscheiden zu können. So. Dann hat es sowieso keine Auswirkung nach unten, ob mal irgendwas kommuniziert wird, keine Ahnung. Es gibt inzwischen, genau, dann gibt es halbjährliche GRIFA-Treffen, das ist dann schon sehr interessant, aber vom Austauschcharakter und so weiter. Aber die Zusammenarbeit läuft dann eigentlich einfach auf direktem Weg. Sind inzwischen 10 Mitgliedsföderationen. Da gab es jetzt mal so eine Folie, das ist auch auf Wikipedia mit so einer Weltkarte, so welche Gebiete dabei sind, aber nicht Gebiete, sondern es ist dann wieder so national unterteilt und so. Also die finde ich furchtbar, die Karte, die ist jetzt hier nicht mehr mit drin. Was man da aber sehen könnte, ist ein Defizit eigentlich, dass es da, dass es sehr eurozentristisch ist. Das soll aufgebrochen werden. Also es gibt jetzt viel Vernetzung mit lateinamerikanischen, in anarchistischen Gruppen und Föderationen. Da wird es jetzt auch Beitritte geben in nächster Zeit. Und es findet gerade ein großer Anpassungs- und Aktualisierungsprozess dieser Struktur statt, um darin irgendwie sich wieder vernetzen und arbeiten zu können und da nicht so eine Bürokratieleiche irgendwie am Start zu haben. Genau, aber darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere globale Kontakte. Also es gibt nicht so eine Exklusivität, dass man dort nur in dieser internationalen zusammenarbeiten kann. Also es können natürlich alle Föderationen auch sagen, sie wollen in den und den Kampagnen und Bündnissen oder so zusammenarbeiten. Gibt es ja viele Ansätze. Wie Beyond Europe hier, was ums Ganze anschiebt oder sonst, sind wir nicht drin, aber genau, also es wäre jetzt nicht exklusiv, dass man irgendwie, wenn man in der IFA ist, nichts anderes mehr machen kann oder so. Und das wird auch rege genutzt von Föderationen. Weiß ich nicht. Ich kann zu IFA nicht so viel sagen, tatsächlich. Also, wenn es da Interesse gibt, kann ich euch bestimmt nochmal irgendwie einen Kontakt vermitteln, der da mehr weiß. Genau, Mitgliedschaft in der FDA, da muss man unterscheiden zwischen Gruppen Lokalföderation einerseits und Einzelpersonen andererseits. Wenn man eine irgendwie geartete Gruppe hat, so, und das ist mit dem pluralistischen Ansatz eigentlich sehr weit gefasst, so, das kann eine politische Gruppe sein, das kann kooperativ sein, also ein Kollektiv sein, da haben wir auch eins, dieser A4-Kollektiv, was ein Kollektiv geführter Copyshop in Zürich ist und so weiter, die Interesse angemeldet haben, die auch Mitglied sind, oder klassische politische A-Gruppen, oder Antifa-Gruppen, oder irgendwie, ökologische, was weiß ich, was kann man sich jetzt viel ausdenken, so, und ich lasse jetzt bestimmt wieder die falschen Sachen aus. Genau, können halt Interesse anmelden, dann wird denen meistens erstmal irgendwie ein Kontakt zu einer Gruppe in der Nähe vermittelt, da kann man sich mal kennenlernen, beschnuppern, austauschen, wenn das passt. Gibt es eine Einladung zum FDA-Treffen, da sieht man dann schon, genau, da kann sich die Gruppe dann mal vorstellen, da diskutiert man ein bisschen, ob es passt, ob es nicht passt, ob es irgendwie Zweifel gibt, ob es Einwände gibt. Danach kommt eine einmonatige Entscheidungsfrist, die ist sehr lang, wo das nochmal in die Gruppen zurückgetragen wird, ob das okay ist, der Beitritt, so, ob man da zusammenarbeiten will, und wenn ja, gibt es halt einen Beitritt. Ich glaube, bei assoziierten Projekten ist das ähnlich, aber ja, genau, muss man sich auch beim Treffen vorstellen und so. Genau, aber das ist unverbindlich, das habe ich auch schon gesagt, ne, zum FDA-Treffen werden meistens nette Gruppen, denen man erstmal vertraut aus der Umgebung und so, auch eingeladen. Also dahin zu kommen heißt nicht, dass man irgendwie beitreten muss oder das Interesse haben muss oder so. Also das ist auch einfach ein Kennenlernen für regionale Zusammenarbeit und so. Das ist so ganz schön. Genau, Einzelpersonen wird immer nahegelegt, sie sollen einer Gruppe der FDA beitreten oder sich selbst versuchen zu organisieren, lokal im eigenen Umfeld. Wenn das erstmal nicht geht, dann kann halt eine Aufnahme als Einzelperson erfolgen, aber dann versucht man auch mit denen zusammen irgendwie, genau, gibt man mal so Erfahrungen im Gruppenaufbauprozess weiter, ist ja teilweise auch nicht einfach, gerade auch in ländlichen Räumen, und dann auch so, wie kann man irgendwie einen Treffensort finden, wie kann man irgendwie an einen Ort für Veranstaltungen rankommen, so hilft dem ein bisschen mit Infomaterial, kann man sich vorstellen eigentlich. Rat, Vorträge. Genau. Oder reist da mal hin, wenn Leute Lust haben. Betreut das ein bisschen.
Ich hätte noch eine Frage zu diesem ganzen Mitgliedschaft-Assoziierungsding. Habt ihr so eine Vereinbarung getroffen, wie das zum Beispiel jetzt aussieht mit so, ich sag jetzt mal, anarcho-kapitalistischen Gruppen? Weil es gibt tatsächlich Marktradikale, die den Staat abschaffen wollen und das ganze Ding im freien Markt, der nicht mehr staatlich reguliert ist, überlassen wollen. Habt ihr gegenüber solchen Leuten halt auch irgendwie eine Vereinbarung getroffen, dass ihr euch explizit als antikapitalistisch darstellt und solche Gruppen halt eben nicht an einer pluralistischen Föderation teilhaben?
Ja, wir sind explizit antikapitalistisch. Das geht für uns mit meinem Anarchismus einher, weil wir der Meinung sind, dass eine herrschaftsfreie Gesellschaft auf Basis von einer kapitalistischen System nicht möglich ist, so weil es eben zu einem Kapitalakkumulationsprozess führt, der eben immer Besitztümer und auch Macht in die Hände von der Elite bringt. Insofern ist für uns, was sich da irgendwie Anarchokapitalismus nennt, ist für uns kein Anarchismus, sondern eigentlich ein radikaler Neoliberalismus. Und er setzt nämlich mit seiner Freiheit auch erst bei Marktsubjekten an. Aber nicht auf Ebene des Menschen, sondern erst auf Ebene der Verwertbarmachung. Und ich denke, das ist in der Form kein Anarchismus.
Also für mich widerspricht sich das auch total. Ich wollte nur mal nachfragen.
Nee, das ist vollkommen klar.
Ich kann mich zum Beispiel erinnern, vor 2 Jahren gab es in Bonn eine Situation, da wurde aufgerufen zu einer libertären 1. Mai-Demo und teilweise hat sich der marktradikale Flügel der FDP irgendwie angesprochen gefühlt und hat versucht, in diese Demo reinzugehen. Und da wollte ich nur mal fragen, ob es auch in der FDA da Möglichkeiten gibt, mit sowas dann auch entschlossen umzugehen.
Ja, ja. Damit wird entschlossen umgegangen. Wir hatten so eine Anfrage auch noch nicht.
Das dachte ich mir.
Das wäre auch so im englischsprachigen Raum wäre das schwieriger, dass es mehr verbreitet. Und das ist nebenbei schwierig, wenn ihr es mal übersetzt. Wenn ihr Libertär mal übersetzt, hier ist Libertär konnotiert mit Anarchismus. Dort bedeutet es Libertär eigentlich beschreibt so marktradikale Position. Also wenn ihr da mal Texte übersetzt, passt auf. Schreibt nicht Libertarian rein. Da hatten wir schon Kontroversen. Da wurden wir auf einmal für marktradikal. Genau, ich würde dann hier ein bisschen... Es war ja schon... Also es hat mir total gut gefallen, weil es total interaktiv war, weil ihr Fragen gestellt habt so, und auch irgendwie so Positionen gechallenged habt. So bin ich auch irgendwie ein bisschen... in Strauch angekommen teilweise, habe das glaube ich aber trotzdem ganz gut kommuniziert, warum wir das so denken, wie wir das denken. Ich würde jetzt aber wirklich hier zum Erfahrungsaustausch und Diskussionsteil kommen. Was ich vorschlagen würde, ist, dass wir das eigentlich in 3 Teile so gliedern. Erstmal einfach in der Runde, so relativ kurz irgendwie Feedback zur FDA, weil das auch für uns sehr interessant ist. Eigentlich, wie wirkt das so für euch in der Außenwahrnehmung? Wie seid ihr darauf gestoßen? FDA, Gaidao? Was haltet ihr von dieser Organisierungsform? Was findet ihr daran eher schwach? So? Was findet ihr gut? Wo findet ihr das irgendwie so leere Stellen sind in der Praxis? Wo fehlt was in der Praxis? Einfach, dass wir so mal so eine Runde durchgehen und dann im Anschluss, dass es mehr eine Diskussion übergeht von der Runde, eine Diskussion übergeht. Erst auch nochmal eine Runde, um einfach mal so Eindrücke zu sammeln, irgendwie, was ihr so, wo ihr so Perspektiven von anarchistischer Praxis in euren eigenen Umfeldern seht, so wie man sich da organisieren kann, wie man da Aktionen machen kann, wo sich ansetzen lässt. Ist ja zum Teil relativ schwierig in dieser festgefahrenen Gesellschaft. Genau, und dann nochmal in eine Diskussion reinzugehen. Wie kann Organisation und Vernetzung aussehen? Vielleicht auch neben diesem föderativen Ansatz, wie kommt man heraus aus dieser Vereinzelung, die ja eigentlich geschaffen wird im liberalen oder auch neoliberalen System, wo wir eben als einzelne Subjekte, Marktsubjekte konkurrieren sollen und dadurch automatisch immer wieder strukturell in Vereinzelungen gedrängt werden. Wie können wir uns da entgegenstellen, dieser Ökonomisierung aller Lebensbereiche? Wie können wir im Sinne von dieser Kontrollgesellschaft halt sehen, dass wir weniger regierbar sind? Genau, das mal ein bisschen diskutieren. Und dann in einem dritten Punkt vielleicht so ein bisschen theoretischer und abstrakter werden und eigentlich in so eine Strategiediskussion einsteigen. Wo sehen wir den Anarchismus gerade? Wo sehen wir Stärken und Schwächen bezogen auf die aktuelle Situation in der anarchistischen Theorie und Praxis? Genau, und wie können wir dann eigentlich handeln? Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen, aber das fände ich, ist ein nettes Abendprogramm.
Auf jeden Fall danke für deine Worte. Schön, dass du die Mühe gemacht hast. Schön, dass du hier kommst.
Termitinitus.org